ich habe mich in den letzten Jahren wirklich oft gefragt, wie oft sind die eigentlich damit durchgekommen? Wie viele Verfahren gibt es eigentlich, wo Menschen zu Tode gekommen sind und wo Verfahren einfach eingestellt wurden? Es interessiert niemanden.
Ich glaube, diese ganze Idee von die Nazis kriegen Angst oder so, das kann man irgendwie naiv oder sozusagen so, das ist ja so weit weg von der Realität, aber am Ende ist halt schon meine Meinung so, wenn wir nicht daran glauben, dass das möglich ist, was ist dann unsere Hoffnung?
Institutioneller Rassismus ist Realität in diesem Land. Dies gilt insbesondere für den Sicherheitsapparat und seine Organe, etwa den Staatsschutzabteilungen in der Polizei und in der Justiz. Der Film Staatsschutz von Faraz Shariat erzählt die Geschichte einer jungen deutsch-asiatischen Staatsanwältin, die den Apparat von innen aufräumen will. Mit dem Filmemacher sowie mit der Strafverteidigerin und Nebenklageanwältin Sedabaja Yildiz spreche ich über den Rassismus von Behörden und über Möglichkeiten und Grenzen ihrer demokratischen Veränderung. Mein Name ist Massimo Perinelli und ich hoste den Manipod, den migrationspolitischen Debattenpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Seda und hallo Faraz.
Hallo.
Hallo.
Genau, ich möchte mit dir auch beginnen, Faraz. Ein kleines Spoiler-Alarm vielleicht am Anfang. Wir reden über den Film, aber natürlich sollen die Leute sich den auch angucken. Ist ja ein Spielfilm, wir wollen auch nicht allzu viel verraten, aber natürlich trotzdem über den Film sprechen. Der kommt ja jetzt in die Kinos. Es ist dein zweiter Film. Dein erster Film war Futur 3, hieß er. Der war ja noch von der Ästhetik sehr anders. Oder der Spiegel hat mal geschrieben, er hat ihn bezeichnet als postmigrantische Pop-Utopie, Futur 3. Und Staatsschutz ist ja jetzt ein ganz anderer Film. Vielleicht kannst du uns erzählen, was ist das für ein Film?
Ja, es ist eine postmigrantische Horror-Dystopie. Ich glaube, ich hatte nach Futur 3, das war vom Ansatz her autofiktionales Erzählen. Und da ging es mir sehr viel darum, in Abgrenzung sozusagen zu den vorherrschenden so Geschichten und Narrativen von Migration, aber eben auch zweiten und dritten Generationen, die hier eben als Deutsche mit Migrationserfahrungen aufwachsen und so, also so wie ich, was wir so für Lebensrealitäten haben oder so, wie man die halt selbstbestimmt und hoffnungsvoll mit Freude, mit aber eben auch mit dem Schmerz, all den Dingen, die halt im Jungsein und Heranwachsen oder so dazugehören, erzählen kann. Ich glaube, als ich war so ein bisschen, das war halt mein allererster Film, ich wusste gar nicht genau, dass ich jetzt Filmemacher werde so und habe dann halt total lange versucht, was Neues zu entwickeln, was irgendwie eine Schlagkraft hat. Ich wollte immer politische oder will auch immer politische Filme machen so und dann fragt man sich halt schon, okay, was kann ich jetzt gerade irgendwie beitragen, was ich irgendwie ehrlich anfühlt, was irgendwie dieser ganzen Wut und Frustration, aber irgendwie auch Trauer darüber, was sozusagen gesellschaftlich gerade so passiert, irgendwie so dem so gerecht wird, diesen Gefühlen. Und ich habe dann nicht richtig was gefunden. Und dann habe ich Claudia Schäfer, die Drehbuchautorin von Staatsschutz, kennengelernt, die schon viel zu Justiz gearbeitet hatte im Kinobereich. Also hat einen Film schon gemacht, auch der auch in mit dem Gericht gespielt hatte, aber eben aus der Perspektive einer Betroffenen sozusagen, die nichts mit dem Justizsystem eigentlich zu tun hat und da das erste Mal in Kontakt kommt. Ich hatte Staatsschutz gelesen, es war in einer Nacht damals noch 170 Seiten Drehbuch und war mir aber sofort klar, dass das mein zweiter Kinofilm werden soll. Das war echt ein krasser Moment und dann ging es los.
Ich finde es ja voll spannend, ne, dass man anhand deiner Filme eben auch eine gesellschaftliche Stimmung ausmachen kann, ne, dass du sagst, eigentlich im Langsommer der Migration machst du diesen utopischen Film Futur 3 und dann kippt irgendwas, 19, der Anschlag von Halle vielleicht, 20, Hanau, das rassistische Massaker und dann drehst du Staatsschutz.
Ja, Halle war 3 Tage vor unserer Premiere von Foto 3. Also es hat ganz krass die
Berliner. Genau, da endet was. Genau, da haben wir hier im Podcast auch schon viel drüber geredet, über genau diesen Bruch. Aber Startschuss, was ist das dann für ein Film? Worum geht es da ganz kurz? Ohne zu viel zu spoilern.
Voll. Also Staatsschutz erzählt die Geschichte einer jungen koreanisch-deutschen Staatsanwältin, Seo Kim. Und sie tritt ihre erste Stelle als Staatsanwältin an in einer Stadt in Ostdeutschland und will gegen rechts ermitteln und wird in dem Zuge dann selbst aber eben Opfer eines rassistischen Anschlags und findet sich dann in doppelter Rolle im Justizsystem wieder, also als Staatsanwältin und als Opfer. und kämpft sozusagen gegen das rechte Netzwerk, das hinter ihrem Anschlag steht, aber dann eben auch gegen ein System, das rechte Gewalt verharmlost oder bagatellisiert.
Ja, als ich den gesehen habe, den Film, ich habe den auch bei so einem Pre-Screening sehen dürfen schon, da dachte ich ja, vor allem bei der Eröffnungsszene, das ist ja eigentlich der perfekte Film, um über Integration zu sprechen, weil ne, sie, Horst ist ja gesagt, sie ist eine junge Staatsanwältin, sie hat es irgendwie geschafft, sie ist zweite Generation Migrantin, hat ein, ich glaube, deutsch-koreanische, also eine koreanische Migrationsbiografie und sie ist da noch auf Probe in ihrer Rolle als Staatsanwältin. Es eröffnet ja der Film mit einem Gerichtsverfahren gegen einen Neonazi, der versucht hat, einen schwarzen Person zu töten. Das Opfer tritt auch als Nebenkläger auf in dem Verfahren. Und sie plädiert, Seo Kim, die junge Staatsanwältin, plädiert auf Freispruch. Die Freunde von dem Opfer im Gerichtssaal sind empört und eine Gruppe junger Neonazis steht auf, applaudiert ihr. Und ich fand das total interessant. Ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge mit Daniel Leuk drüber gesprochen, über im Grunde genommen die Armut derjenigen, die auf der herrschenden Seite sind. Und er hat diesen Begriff genannt, dass die eigentlich sozusagen, wenn man auf die Seite der Herrschenden geht, muss man eigentlich so Blockaden aufbauen. Also man muss unempathisch werden. Sie muss eigentlich ihre eigene Geschichte darin verleugnen, um eigentlich Staatsanwältin zu werden, um eigentlich diesen Staat repräsentieren zu können, muss sie eigentlich die Perspektive wechseln und selber so Blockaden aufbauen. Und das wäre dann auch meine erste Frage an dich, Serda. Du bist ja Anwältin der Nebenklage. Du bist sozusagen auch in der Justiz dein Beruf und Nebenklageanwälte in vielen für Opfer rechter Gewalt. Ich glaube, die bekannteste ist deine Vertretung der Familie Szymczek im NSU-Verfahren von dem Oberlandesgericht in München, das ja 5 Jahre lang dauerte, 2013 bis 2018 bis zum Urteil. Und ich würde dich auch gerne mal fragen, du hast dich ja nun sozusagen für die andere Seite entschieden. Diese Blockaden, die das eigentlich verlangen würde, eigentlich so die Seite der Herrschenden also die andere Seite einzunehmen. Inwieweit hast du da das auch gespürt oder was hat dich bewogen, sozusagen genau auf der Seite derjenigen, die Partei ergreift, dich dort zu engagieren?
Ich muss kurz korrigieren, ich bin Strafverteidigerin. Ich stehe sowohl auf der einen Seite als auf der anderen Seite. Ich habe viel Nebenklage gemacht. Das ist, finde ich, durchaus so ein Perspektivwechsel ist immer gut. Und ihr habt ja gerade angesprochen, sie hat beantragt, diesen Neonazi freizusprechen. Nicht, weil sie der Meinung war, so habe ich das verstanden, dass er unschuldig ist, sondern einfach aus dem Grund, dass sie gesagt hat, es reicht nicht für eine Verurteilung aus. Also, dass die Beweisaufnahme hat eben nicht ergeben, dass er ganz klar verurteilt werden kann, dass er ganz klar der Täter war und im Zweifel halt immer, in einem Rechtsstaat ist das so, für den Angeklagten. So hat ich das im Prinzip verstanden. Nicht, weil sie davon so überzeugt war, sondern weil die Beweismittel dafür nicht ausgereicht haben. Und wie ich gesagt habe, ich bin ja auf beiden Seiten sowohl Strafverteidigerin als auch Nebenklägerin in verschiedenen Nebenklagevertreterin in verschiedenen Verfahren gewesen. Ich würde das gar nicht so die Seite als Seite bezeichnen, weil man sieht ja, die Nebenklage, in dem Film ist es ja ganz deutlich, die Nebenklage sitzt ja auf derselben Seite wie der Staatsanwalt und trotzdem hat man unterschiedliche Interessen. Ja, das hat man ja in dem Film ganz deutlich gesehen. Also man sitzt zwar auf der einen Seite, aber man verfolgt ja unterschiedliche Interessen. Und leider ist es halt immer so, ich sag, Opfer sollten immer anwaltlich vertreten, damit auch ihre Interessen bei Gericht durchgesetzt werden. Das ist immer nicht immer gleich die Interessen der Staatsanwaltschaft, überhaupt nicht. Das hat man in dem Film ganz besonders gesehen. Und deswegen finde ich es halt wichtig, dass die Nebenklage immer einen Anwalt hat, weil sich die Interessen oft unterscheiden können mit der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat da ja irgendwie Körperverletzung angeklagt und in dem Fall war es ja so, dass die Nebenklage gesagt hat, das war doch versuchter Mord und da sieht man halt schon und dann hat man sich ja auch darüber gestritten und auch über die Befragung von Zeugen. Also man sitzt da nicht über auf der einen Seite, weil die Aufgabe des Staatsanwaltes, das hat man in dem Film auch ganz deutlich gesehen, dass man im Prinzip, wenn man die Staatsanwaltschaft als Anklagevertreter vertritt, dass man auch die Institution schützt. Ja, die Institutionen werden, also sowohl Polizei, Ermittlungen, die werden fast immer geschützt. Ja, und da sieht man halt die unterschiedlichen Interessen. Die Nebenklage hat ein ganz anderes Interesse.
Hm. Ja, genau. Also ich meine, die Staatsanwältin in dem Film, Seo Kim, also die Situation ist ja die, dass das Opfer den Täter eindeutig identifiziert hat, aber es reicht nicht zu einer Verurteilung. Sie sagt, das reicht nicht. Und das ist ja schon interessant. Mich hat das sehr auch an den NSU-Verfahren erinnert, wo Bundesstaatsanwaltschaft ja immer wieder versucht hat, diese Neonazi-Netzwerke eigentlich unsichtbar zu machen und sehr stark eigentlich auf so einen nicht politischen, klassischen Mordfall, was ist passiert, zu reduzieren auf diese, ne, Kerntrio-These, während ja die Betroffenen, die Angehörigen, die Familien, die sich als NebenklägerInnen aufgetreten sind, sehr stark versucht haben, genau diesen Kontext reinzubringen, ne, was an Rassismus gegen sie lief. Und sie haben da drum gerungen, um Sichtbarkeit gerungen, eigentlich sichtbar zu werden, dass sie gehört werden.
Genau, das hat man ja in dem Verfahren, auch im NSU-Verfahren ganz deutlich gesehen, dass immer, wenn wir nachgefragt haben, wer was wusste was zu welchem Zeitpunkt, auch die Rolle des Verfassungsschutzes, dass da, oder warum hat die Polizei nicht ein politisches Motiv angenommen, da hieß es immer, nicht der Staat sitzt hier auf der Anklagebank, wir haben hier 5 Angeklagte und es geht nur um die Tat- und Schuldfrage dieser Angeklagten. Und das sind halt diese unterschiedlichen Interessen, dass die Nebenklage natürlich alles aufklären will, wenn der Staat halt auch ein Aufklärungsversprechen abgibt und die Staatsanwaltschaft im Prinzip sagt, das alles interessiert uns nicht, was bei den Ermittlungen gelaufen ist. Jetzt sind wir hier, jetzt haben wir die 5 Angeklagten und was in der Vergangenheit mit den Opfern passiert ist, das klammern wir hier mal aus. Das kann man halt nicht gänzlich ausklammern. Wir haben ja auch dazu sehr viele Anträge gestellt. Also, um es abzukürzen, man sitzt vielleicht auf derselben Seite und trotzdem hat man unterschiedliche Interessen.
Ja, genau. Im Film, also ich finde die Situation mit dieser Anfangssituation, sie geht dann heraus, dann nach dem Verfahren und sie ist ja schon innerlich in so einem, sie merkt ja schon, dass das irgendwie auch hart war, was sie da gemacht hat. Es gibt so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, also sie spürt diesen Konflikt, also wie sie da vorgegangen ist.
Das ist ein erstes Dilemma.
Genau, das ist ein erstes Dilemma, das sieht man auch. Und sie drückt es da aber noch erstmal weg mit so einer Bewegung, mit so einer Geste eben auch. Und genau nochmal diese Integrations, also sie vertritt den deutschen Staat und vielleicht denkt sie, das war meine Assoziation, sie muss jetzt eigentlich deutscher sein als die Deutschen. Also sie kann eigentlich nicht Empathie haben mit jemandem mit einer Migrationsgeschichte. Aber der Film und du, Faras, mit deinem Film, das ist ja, bleibt ja offen. Es ist ja nicht so, dass gesagt wird, das ist völlig unmöglich, sozusagen diese Frage von, man kann da was bewirken.
Ja, ich glaube, ich finde diesen Integrationsbegriff im Kontext des Films total spannend. Ich musste erstmal an was ganz anderes denken. Also grundsätzlich, glaube ich, in meinem Verständnis, ich bin so sehr kritisch gegen sozusagen so klassischem so Integrationsverständnis und gleichzeitig ist so eine Behörde wie die Staatsanwaltschaft ja was so sehr viel deutscher geht es eigentlich gar nicht sozusagen. Und
Ihr Vater ist ja unglaublich stolz auf Sie, ne?
Auf jeden Fall, ja. Es ist natürlich ein krass, sozusagen hat eine krasse Strahlkraft, glaube ich, so einen Beruf irgendwie anzunehmen als Kind von Einwanderern so. Und gleichzeitig finde ich die Integration sozusagen als Idee viel spannender im Kontext von sozusagen was für politische Perspektiven und sind so anwesend in dem Kontext der Staatsanwaltschaft. Also weil wir haben oft davon gesprochen, dass Seo Kim eigentlich ein Experiment ist, was es so nicht richtig gibt. Also die Frage, wie kann sozusagen eine linke antifaschistische Staatsanwältin agieren in einem System sozusagen wie der deutschen Staatsanwaltschaft oder so, die ja oft erstmal so Macht- oder Herrschaftsverhältnisse organisiert oder so und dadurch halt eben auch so viele Frustrationsmomente entstehen, weil der Staat halt oft auch aus den Erfahrungen vieler Betroffener sozusagen, die sich auf den Staat verlassen müssen und dann eben nicht verlassen können oder so, oft sich selbst halt schützt oder die Institution schützt in Momenten, wo es vielleicht eigentlich eher darum ginge, auch selbstkritisch zu sein oder Fehler einzugestehen oder Dinge gänzlich aufzudecken und zu ermitteln so. Wir halt sozusagen, es geht ja in dem Film voll viel auch um so Fragen von Objektivität und Neutralität, also weil das System, also die Ideen, die der deutschen Staatsanwaltschaft zugrunde liegen, sind ja erstmal in Theorie total sinnvoll. Also zu sagen, da gibt es eine Staatsanwaltschaft, die moderiert das Verfahren und hat erstmal keine großen eigenen Interessen, außer sozusagen Beweise zu sammeln und zu ermitteln sozusagen und Empfehlungen auszusprechen oder so, wie geurteilt werden soll. Und gleichzeitig ist es aber dann ja doch so, dass da drinnen halt ganz, ganz viele Menschen, also diese Behörde kann nicht objektiver sein als die Menschen, die dort arbeiten. Und deswegen muss man halt da hinschauen, okay, was für Perspektiven sind da, wie können die sozusagen in der Gesamtschau vielleicht halt ein vielstimmiges Bild abgeben. Und deswegen müssen so Menschen wie SEO eben halt, die vielleicht eher einen kritischen Blick auf die Staatsanwaltschaft haben oder auf die Staatsgewalt oder so, integriert werden in das System, weil nur dann das System halt stärker wird sozusagen und besser wird da drin, Neutralität in Anführungsstrichen herzustellen. So.
Ja, ich meine, sie glaubt ja ganz doll an das Recht, ne, und die Objektivität. Sie ist ja am Anfang, kann man vielleicht auch sagen, ein bisschen naiv. Sie ist ja keine Linke jetzt oder Antifaschistin, gar nicht, sondern ist ja auch so ein Lernprozess, den sie durchmacht, weil im Grunde genommen es eigentlich zwei Gruppen gibt, die ihr ganz klar also zu verstehen geben, dass sie da kein Teil von sein kann. Das ist einerseits natürlich die Neonazis, die dann, ne, den ersten Anschlag ist ja dann in der Szene auch schon, dass sie ihr die Reifen aufstechen und dann kommt ja dann auch bald schon dieser Mordanschlag auf sie. Und die andere sind ja die Institutionen selber. Und ich würde jetzt gerne mal über die Institutionen ein bisschen bei denen bleiben. Es gab ja jetzt gerade dieses Jahr, Anfang des Jahres, eine Studie, die rausgekommen ist, die vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben wurde, nämlich zu Rassismus in Institutionen und Behörden. Die sogenannte Seehofer-Studie, die ja genau, wir hatten ja vorhin gesagt, was waren eigentlich für gesellschaftliche Stimmungen, die wurde nach dem Anschlag von Hanau, von dem Mord, 2020 in Auftrag gegeben. 2021 ging es dann los, dass wissenschaftlich sozusagen untersucht wurde, rassistische Strukturen, inwieweit sind sie vorhanden in Institutionen, auch in der Polizei. Und das Ergebnis war ziemlich also erwartbar, aber auch niederschmetternd, dass es nämlich überall wahnsinnig viel Rassismus gibt, gerade auch in der Polizei. Und diese Studie wurde sofort auch unter den Teppich gekehrt. Also die gab keine Presseerklärung, die wurde so freitags abends auf die Website gestellt. Also man hat wirklich alles versucht, um sie nicht über sie zu sprechen. Also weil man eben jetzt auch schon stimmungsmäßig eigentlich schon woanders ist gesellschaftlich, dass man da eigentlich nicht drüber reden will. Und ich würde dich gerne fragen, Sela, aus deiner Erfahrung, ne, du hast ja mit diesen Institutionen jeden Tag zu tun, bist in den Gerichten unterwegs. Wo begegnet dir oder begegnet dir überhaupt sozusagen etwas, was du sagen würdest, das ist sozusagen Rassismus innerhalb von Institutionen und Strukturen dort?
Wirklich, würde ich sagen. Also ich hatte ja schon im NSU damit zu tun und danach wurde ja schon viel versprochen, dass sich vieles ändern muss und man muss einfach sagen, in der Praxis ändert sich gar nichts. Hat sich gar nichts geändert. Ich habe aktuell zum Beispiel einen Mordfall, einen Doppelmord, der 25 Jahre zurückliegt, ja. Und der wurde nicht aufgeklärt, weil nicht überraschend die Familie mit Migrationshintergrund beschuldigt wurde und dass sie ihr Wissen nicht preisgeben und so können sie keinen Mordfall, Doppelmordfall aufklären, ja. Und wenn man das ein Jahr, also ich sag ja, es heißt ja immer, wir ermitteln in alle Richtungen und das tun sie halt nicht. Das ist in der Praxis ganz deutlich zu spüren. Und irgendwann muss man sich doch mal nach 25 Jahren die Frage stellen, ob es vielleicht politisch motiviert sein könnte. Weil hier ist eine Familie, hier sind Angehörige, die 25 Jahre auf Antworten warten und es kommt nichts. Ja, und wenn man dann halt nachfragt und sagt, ja, wie ist es denn eigentlich politisch motiviert, ist ja jetzt nicht so abwegig in Deutschland, wenn man sich die letzten Jahre oder Jahrzehnte mal anschaut. Und das wird halt alles abgetan. Und das ist eine wahnsinnige Arbeit, gegen diese Strukturen anzukämpfen.
Ja, Also genau, das erinnert ja auch an den NSU. Ne? Da gab es ja das Schlagwort von Initiativen, diese Opfer-Täter-Umkehr, dass im Grunde genommen nur gegen die Opfer, gegen die Angehörigen der Opfer ermittelt wurde und eigentlich gar nicht in die Neonazi-Szene hinein. Nun kann man ja nicht gerade sagen, dass, oder wäre jetzt ein bisschen die Frage auch, das sind ja jetzt nicht unbedingt bei der Polizei, in der Justiz oder auch Innenministerium, beim NSU kam es ja direkt auch vom Innenministerium zu sagen, wir ermitteln hier nicht gegen, ne, nicht auf Terrorismus, sondern gegen die migrantischen Communities selber. Das ist ja nun nicht so unbedingt, dass das so glühende, weiß nicht, Rassisten, Antidemokraten sind, die einzelnen Leute, aber trotzdem gibt es da drin eine Struktur, die irgendwie ineinander greift. Und das würde mich auch nochmal interessieren, Faraz, wie du an deinem Film, da geht es ja auch nicht nur so sehr um jetzt Ideologie oder wie reden die Leute, sind das überzeugte Rassisten, der Oberstaatsanwalt zum Beispiel, der ja eine Rolle spielt in diesem Film, eine ungute, sondern du machst es ja ganz stark auch über so eine bestimmte Art, das fand ich auch toll an dem Film, über so eine Stimmung, ne, über Bilder. Der ist ja sehr bildgewaltig, der Film auch. Du hast eine bestimmte Ästhetik, eine Ästhetik des Rassismus, kann man viel mehr so ein bisschen so ein. Vielleicht kannst du auch nochmal dazu, weil ich fand es ja ganz gut zu sagen, das waren jetzt nicht so einzelne Bösewichte, die jetzt, keine Ahnung, Nazis sind oder so, sind ja eigentlich so ganz normale Leute. Und trotzdem gibt es aber da was, was sich gerade auch in so eine bestimmte Art von Unaussprechlichkeit übersetzt, in der Ästhetik. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, weil das fand ich sehr stark auch.
Auf jeden Fall, ja. Ich meine, es ging uns halt filmisch schon voll darum, wie kann man einen Thriller erzählen, der eben den Thrill in einer total unsichtbaren Gewalt findet. Also strukturelle Rassismus oder allgemeiner eben strukturelle Gewalt ist halt oft nicht so einfach zu beweisen oder zu benennen eben. Also das kennt man ja auch, also von einem selbst, ich weiß das noch, als ich Jugendlicher war oder kenne das auch von Familienmitgliedern oder so, wenn man halt eben so eine Wut hat oder irgendein Gefühl hat und man kann das aber irgendwie nicht so richtig in Worte fassen und das ist, glaube ich, einfach wahnsinnig interessant, das zu versuchen irgendwie einzufangen mit dem Medium vom Film und da ging es dann in unserem Fall, glaube ich, ganz viel um eine Atmosphäre, also wie fühlt sich das sozusagen in einer Stadt an, eine Feindseligkeit, also da kann man, glaube ich, sehr viel über Sound, aber eben auch über Schnitt und so arbeiten, also so ein unstetes, unsicheres durch den Alltag streiten oder so, war, glaube ich, ein Aspekt, also es ging uns viel um so genannte No-Go-Areas, also das kennt man ja mittlerweile, also wenn man irgendwie in den Urlaub fährt oder Freunde vorschlagen, wandern zu gehen oder so, dass man halt vielleicht dann doch erstmal checkt, okay, bei wie viel Prozent liegen denn die AfD-Ergebnisse sozusagen und wenn es dann halt 40% sind, überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man da hinfährt oder so. Und Seo Kim, unsere Protagonistin, ist halt eine Figur, die sich nicht vertreiben lässt, sondern die dorthin geht, die eigentlich in die Höhle des Löwen geht und dort sein will. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich, was sie ist sich dieser Gefahr, der sie sich aussetzt, natürlich bewusst. Und genau, also ich glaube sozusagen so Feindseligkeiten, wie kann man die irgendwie einfangen, war so ein großer Aspekt. Aber dann ging es eben auch viel um dieses Behördliche, also die Gewalt, die in dieser Behörde steckt. Also da hat es halt einerseits, glaube ich, was mit diesem Apparat von archivieren, dokumentieren, in Akten legen, in Archive tragen. Also es waren für mich immer wie eigentlich so Friedhöfe oder gewisserweise auch einfach so tote Räume, die halt von einer Gewalt sprechen, die nicht wirklich gesehen wurde oder bearbeitet wurde. Und dann gibt es aber sozusagen halt schon auch noch diesen ganzen Aspekt von, du weißt nicht genau, wie dein Gegenüber, also in der Behörde, das ist ein sehr professionelles Setting, das ist ein Arbeitskontext, in dem Menschen schon auch per Du natürlich sind und es je nach Generation oder so auch modernere Formen des Zusammenarbeiten gibt oder so, aber grundsätzlich ist es halt ein sehr distanziertes Miteinander und diese Kälte oder Formalität im Miteinander oder so, schafft natürlich auch eine Ungewissheit oder so. Also wie sieht der andere mich? Was denkt der andere über mich? Ich bin jetzt Opfer und muss vertrauen, dass meine Kolleginnen diesen Fall halt möglichst sozusagen in alle Richtungen ermitteln. So. Und ich glaube, dieses gewisse Misstrauen, was einen halt auch psychologisch wahnsinnig machen kann oder so, spielt natürlich auch eine große Rolle in diesem Thriller Basseo ist zum Glück eine Figur, die relativ bei sich bleibt und da auch so durchmarschiert. Und das macht sie halt eben auch zu so einer interessanten Figur, finde ich.
Ja, diese Spannung ist ja total spürbar durch den ganzen Film. Diese Unsicherheit, dass man gar nicht genau weiß, wer ist eigentlich hier feindlich gesinnt, wer nicht. Ich finde das total interessant, auch sozusagen diese Sicherheit, Selbstsicherheit, auch mit der die Nazis, alle, die man da in dem Film sieht, auch auftreten. Also das ist, hat mich sehr erinnert an diesen Begriff, der auch mal geprägt wurde aus antifaschistischer Perspektive, dieses Klima der Straffreiheit. Ne? Ist ja da, du kennst das ja natürlich auch, ne? Diese nach dem Mauerfall, wir haben Pogrome in Rostock-Lichtenhagen, wo sozusagen auch im Fernsehen live gefilmt wurde, wie da hunderte von Jugendlichen versuchen, Menschen, Familien anzuzünden, umzubringen. Sie waren nicht vermummt, man konnte ihre Gesichter sehen. Sehr, sehr wenige von ihnen sind verurteilt worden. Auch dort sind die Akten teilweise 10 Jahre hinter den Schrank gerutscht und dann waren sie verjährt. Also dieses Klima der Straffreiheit, gerade auch im Osten, wo es ja so ein Machtvakuum gibt und auch der Verfassungsschutz dort, dann ja dort seine Strukturen da auch aufbaut. Also das ist ja sehr gut aufgearbeitet im NSU, dass man eigentlich sagen kann, dass alle Kader, die richtigen hohen Kader der Nazi-Strukturen, der Militanten, eigentlich alle auf der Gehaltsliste des Verfassungsschutzes standen.
Ja, das ist ja auch, das glaube ich, auch so in so die voll viel von dem Film hängt halt auch damit zusammen, die Frage zu stellen, warum nutzen wir die Mittel, die der Demokratie zur Verfügung stehen, um wehrhaft zu werden, nicht zu ihrem Ausmaß sozusagen, die es gerade braucht. Also die Justiz sozusagen und die Polizei, also das sind ja Bereiche unserer demokratischen sozusagen Werkzeuge oder so, die halt, deren Job das ist, die werden dafür bezahlt eigentlich, das zu machen so. Und es wird so viel von Wehrhaftigkeit gesprochen im Kontext von ziviler Organisation und so. Und was können wir sozusagen tun als Zivilgesellschaft so? Aber ich fand es halt interessant, bei dem Film die Frage auch zu stellen, so wie können wir die Menschen, deren Job das ist, mehr in Verantwortung ziehen sozusagen.
Ja, Stella, die Frage würde ich direkt an dich auch weiterleiten. Also nochmal diesen Punkt der Klima der Straffreiheit, ne, der diese 90er Jahre so stark markiert hat, was ja auch eine Grundlage war dann überhaupt, dass sich sowas wie der NSU herausbilden konnte, so eine völlige Selbstverständlichkeit, dort zu agieren, rassistische Anschläge zu machen und nichts passiert, juristisch nicht, polizeilich nicht. Würdest du sagen, dass sich das verändert hat heute? Das ist ja nun auch schon 2 Jahrzehnte her mittlerweile.
Ich würde nicht sagen, dass sich da was verändert hat. Ganz im Gegenteil. Also ich meine, ich habe hier von einem Doppelmord gesprochen. Die Täter laufen seit 25 Jahren frei rum, weil sich die Polizei nie dafür interessiert hat, ob es vielleicht ein politisches Motiv sein könnte. Und in dem anderen Fall, wo sich das quasi aufgedrängt hat, in Solingen, haben sie sich auch nicht dafür interessiert. Also ob es zum Beispiel auch Leute gab in seinem Umfeld, die davon wussten oder vielleicht Unterstützer, Mitwisser und so weiter. Also niemand hat sich dafür interessiert. Und wenn man jetzt den Staat sieht, ich habe ja in vielen Staatsschutzverfahren, war ich ja Anwältin. Wenn man dann wiederum sieht, wie zum Beispiel andere politisch motivierte Taten, wie hart der Staat gegen diese vorgeht, da fragt man sich schon, ob da nicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Also eigentlich fragt man sich das nicht, sondern es ist oft so. Es ist richtig frustrierend. Aber es hilft ja nichts. Ich habe ja letztendlich auch eine Verantwortung. Die Leute, die jetzt zu mir kommen, ich kann ja, also die Fälle, die ich jetzt kenne, ja, es gibt bestimmt ganz viel mehr davon. Und was kann man da tun? Es ist halt einfach frustrierend. Man kann, man schreibt den Justizminister an, man schreibt den Staatsanwaltschaft an, man schreibt den Behördenleiter an, dann schreibt man den Polizeipräsidenten an. Und das macht man irgendwie alle 2 Wochen, um die zu nerven, damit sie endlich mal diese Akten lesen, weil nach 25 Jahren eben die Angehörigen immer noch nicht wissen, wer diese Morde begangen hat. Und also in der Praxis hat sich da wenig geändert. Und wenn es denn politisch motiviert ist, vielleicht ist es das ja auch nicht, aber man muss trotzdem in diese Richtung ermitteln, laufen diese Täter frei rum. Die haben überhaupt nichts zu befürchten, weil der Staat sich eben nicht dafür interessiert, ob diese Morde politisch motiviert waren oder nicht. Und wie gesagt, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, abwegig ist es nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass die Polizei das nicht weiß. Ist es ja jetzt nicht so, oder die Staatsanwaltschaft. Und dann trotzdem sich nicht dafür interessieren. Also das macht mich ziemlich sprachlos oft. Aber Frustration bringt mich in meinem Beruf nicht weiter. Also ich bin oft frustriert, klar. Und ich weiß auch nicht, wie ich das den Menschen vermitteln soll, weil es ja bei den Angehörigen um extrem viel geht. Und das ist die schwerste Aufgabe sozusagen, dass man sagt, wir haben zwar einen Rechtsstaat, aber der funktioniert nicht für jeden gleichermaßen. Manchmal bin ich am Ende, wo ich mir einfach, ich weiß nicht, was ich den Leuten sagen soll, aber man muss trotzdem weitermachen. Hm. Ja, man muss es trotzdem versuchen, immer und immer wieder. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, es hat sich besonders viel geändert.
Hm. Genau, jetzt ist immer wieder angeklungen, auch die Polizei, das ist ja nochmal eine eigene Abteilung. Ne? Wir haben jetzt viel über Staatsschutz und Bundesanwaltschaft, Gerichte gesprochen, Ministerien. Aber über die Polizei noch nicht, die spielt ja im Film auch eine, oder in so einem Moment auch eine wichtige Rolle. Die wird oft übersehen, so ein bisschen diese sozusagen das Vorgehen der Polizei. Es gibt jetzt zum Glück jetzt beim NSU bei der Aufarbeitung jetzt dieses Buch Stärkere Strahlkraft von Markus Mohr und Daniel Roth, die ja die Polizeiarbeit im NSU-Komplex untersucht hat. Aber das ist wirklich eine Ausnahme, solche Untersuchungen. Es gibt eine Szene in dem Film, wo die Seo Kim bei eigentlich wie so eine normale Straßenkontrolle von so einem Polizeiauto angehalten wird. Und die nehmen die aber mit und behandeln sie unglaublich gewaltvoll und stecken sie in die Zelle. Und dort wird sie dann beschallt mit Neonazi-Musik. Also sie wird da richtig, also psychischer Folter, also wirklich bedroht. Sie hat auch so Angst um ihr Leben. Und dann gibt es irgendwann diese Szene, wo dann dieser Polizist am Ende reinkommt und da mit dem Feuerzeug vor ihrem Gesicht spielt. Und sie sitzt davor auf so einer Matratze. Und ich hatte sofort dieses Bild von Uri Jallo vor Augen. Uri Jallo, der 2005 in einer Polizeizelle in Dessau verbrannt ist, gefesselt auf eine Matratze, also eigentlich bewegungsunfähig, ist dort verbrannt. Die Initiative Uri Jallo spricht von Mord. Das ist er sozusagen ermordet vor dieser Polizeizelle. Auch dort hat die Staatsanwältin in Sachsen-Anhalt irgendwann das Verfahren eingestellt, obwohl forensische sozusagen Untersuchungen gab, die Initiative in Auftrag gegeben hat und sehr viel Material zusammengesammelt wurde, die diese These bestätigen, dass es sich dabei um Mord handelt. Mich würde nochmal interessieren, es gibt ja so einige Andeutungen in dem Film, inwieweit genau so ein Fall wie Uri Jallo oder auch andere inspiriert sozusagen, ne? Also so ja, beschäftigt voll. Haben im Drehen des Films.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also der Film steht in starker Beziehung zu den großen sozusagen Fällen rassistischer Gewalt oder unaufgeklärter Morde oder so in der deutschen sozusagen Geschichte, so wie Uri Jallo, wie NSU, wie aber auch der Neukölln-Komplex. Claudia hatte ja auch, also unter anderem sogar bei der Staatsanwältin, die für die Einstellung von Uri Jallo verantwortlich war, hospitiert in der Recherche sozusagen für Staatsschutz, um einfach auch, sie hat bei verschiedenen Staatsanwaltschaften hospitiert, aber eben um so ein Klima auch einzufangen, wie sind da die Argumentationslinien und so. Gleichzeitig ist es halt schon auch so, dass diese Frage nach, warum ist das so? Also warum, obwohl eigentlich seit Generationen Opfer rassistischer Gewalt davon sprechen, dass der Staat sozusagen, dass sie kein Vertrauen mehr in den Staat haben, dass sozusagen die Ermittlungen lückenhaft sind, dass die Beziehungen oder die Motive nicht gesehen werden. Warum ändert sich nichts in diesem System so? Und da natürlich so diese Befehlsketten und Strukturen der Behörde, also dass es sozusagen eine Staatsanwaltschaft gibt, die dann die Polizei beauftragt, irgendwelche Ermittlungen durchzuführen, die Polizei dann losfährt und ermittelt und vielleicht auch die Ersten sind, die bei dem Tatort waren und so. Das sind natürlich verschiedene Scharniere, an denen wahnsinnig viel an subjektiver Einschätzung oder so stattfindet. Also ich finde zum Beispiel, dass mir zum Beispiel Sebastian Schamer, der ja glaube ich auch Nebenklage bei dem NSU gemacht hat, der war einer unserer Recherchepartner auch, neben Franziska Nedelmann, die beim Neukölln-Komplex war. Und das war total hilfreich, also mit solchen Menschen auch zu sprechen in Vorbereitung und so. Er hat dann so ein Beispiel erzählt, man wird irgendwie von Nazis am Bahnhof verprügelt, ist irgendwie Geflüchteter aus dem Kongo und erzählt dann der Polizei, an dem Handy war ein Hakenkreuz-Sticker so. Und das findet sich dann nicht in den Protokollen der Polizisten sozusagen wieder. Also es wird nicht aufgeschrieben und erfasst. Und wenn das, also es ist so ein klares Signal. Und wenn das sozusagen im allerersten Moment der Beweisaufnahme am Tatort nicht in die Akte kommt, so, das sind einfach krasse Fehler und Vertuschungen halt auch so. Und ich glaube, da halt auch den Blick zu schärfen für, was gibt es eigentlich für verschiedene Momente, in denen eben so eine ideologisch geprägte Lenkung oder so von einem Ermittlungsverfahren oder so passieren, dass da halt auch die Polizei eine große Rolle spielt, ist halt auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, diese Szene, über die du jetzt gerade gesprochen hast, da geht es schon auch ja so ein bisschen um diesen Freifahrtschein oder diese angstfreien Räume, die dann halt Rechte oder Rechtsextreme oft halt haben, wenn sozusagen keine klare Kante gezeigt wird von den Institutionen, die halt irgendwie dann doch noch eine Form von Macht haben, wie halt sozusagen die Justiz oder so, dass das halt Konsequenzen auch hat, in dem, wie sich sozusagen Polizisten verhalten, wie sich Menschen in Uniform generell sozusagen gegenüber BürgerInnen oder so verhalten. Und ich glaube, das ist irgendwie uns wichtig gewesen, dass das einen Raum findet so im Film, und gleichzeitig ist das halt auch was ja die ganze Zeit passiert. Also, ja.
Also wenn ich dazu auch was sagen darf. Und zwar, also mittlerweile ist es so, ich hinterfrage alles. Ja, auch die, also es, man hat ja als Anwalt, wenn man die Akten bekommt, dann sind man halt, das sollte die vollständige Akte sein, die Ermittlungen der Polizei. Aber durch die jahrzehntelange mittlerweile Erfahrung, 20 Jahre bin ich jetzt Anwältin, hinterfrage ich alles. Und das ist genauso ein Beispiel, dass Beweismittel zurückgehalten werden. Das war halt in dem Solingen-Fall, wo der Täter eben ein Deutscher war und die Opfer Migrationshintergrund hatten, von dem ich erzählt habe letztes Jahr in dem Gerichtsverfahren. Die Polizei durchsucht das Haus des Täters und findet NS-Utensilien, fotografiert die ab, dokumentiert alles, die landen aber niemals in der Akte. Niemand weiß darüber, dass es diese Materialien gab. Und erst als man kritisch als Nebenklageanwälte oder Anwältin in dem Verfahren nachfragt, kommt plötzlich raus, ups, da war ja noch mal was. Ja, und ich habe wirklich bis heute nicht verstanden, wie es eigentlich sein kann, weil es ist nicht Aufgabe der Polizei, irgendwie zu sagen, das ist jetzt relevant oder nicht relevant, sondern deren Aufgabe ist es, einfach eine Durchsuchung durchzuführen, die Beweismittel zu sichern, zu dokumentieren. Und was damit dann wird, das ist dann Aufgabe des Gerichts. Wenn man das aber zurückhält, dann weiß man ja im Prinzip gar nicht, was da alles war. Und das passiert tagtäglich. Ich habe mich in dem Fall in Solingen gefragt, wo die Polizei Wuppertal zuständig war, wie oft sind die in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren eigentlich damit durchgekommen? Ja. Wie oft haben die das gemacht und keiner hat das mitgekriegt? Deswegen ganz berechtigt, ich meine, in der Praxis, man muss alles hinterfragen, alles. Ja, und man hat einfach keinen Anspruch mehr darauf, dass etwas vollständig ist. Das ist, funktioniert in der Praxis nicht. Und dann noch zu Uri Jalloh. Mir hat mal ein Polizeibeamter gesagt, die Zelle, also die Gefängniszelle oder Gewahrsamszelle, sollte eigentlich der sicherste Ort für einen Menschen sein. Es sei denn, er hat einen Migrationshintergrund.
Ja, hat er gesagt.
Nee, hat er nicht gesagt. Das hat ich da gesagt. Es sei denn, er hat gesagt, eine Gefängniszelle oder eine Gewahrsamszelle sollte eigentlich der sicherste Ort für jemanden sein.
Ja.
Daraufhin habe ich gesagt, es sei denn, er hat einen Migrationshintergrund.
Ja. Ich meine, diese Szene im Film, die ist ja wahnsinnig beeindruckend. Und ich glaube, es gab auch eine Reaktion darauf auf so ein Publikum, dieses Probepublikum, die gesagt haben, ist das nicht übertrieben, ne? Ist das nicht zu krass dargestellt? Aber es hätte auch nochmal an dich. Du wurdest 2018 oder seit 2018 auch Opfer des sogenannten NSU 2.0, die ja sozusagen angefangen haben nach dem Urteil vom NSU-Verfahren. Gab es verschiedene Drohmails, Drohbriefe an Menschen aus der Zivilgesellschaft, an engagierte Menschen, die sozusagen dort ermittelt haben, Politikerinnen, Anwältinnen, aber vor allen Dingen gegen dich. Ne? Du warst, glaube ich, so die Zielscheibe. Es wurden Morddrohungen gegen dich, noch gegen deine Familie ausgesprochen. Und einige dieser Mails sind von einer Polizeistation in Frankfurt aus verschickt worden. Und auch deine Adresse ist ja gesperrt und immer deine neue Adresse wurde wieder sozusagen rausgegeben, auch von einer Polizeistation. Das wurde ja auch lange, diese ganze NSU 2.0, diese sogenannte, diese Verstrickung auch in diesen Polizeiapparat hinein, sehr lange auch wenig besprochen öffentlich. Ehrmann ist, glaube ich, Frank-Walter Steinmeier, ne, Bundespräsident, damals dann in diese Polizeistation in Frankfurt gegangen und hat dann nach dem Frankfurter Rundschau-Artikel, der darauf aufmerksam gemacht hat, hat er dann gesagt, hier muss ermittelt werden. Ich glaube, du hast dich auch mit ihm getroffen einmal. Dann ist ja auch ein bisschen Ermittlungen passiert. Also sie haben dann irgendwo so einen Neonazi gefunden, der wurde auch verurteilt oder zwei, drei sogar. Aber diese Verbindung zur Polizei, das ja irgendwie nicht. Du warst ja auch dort in dem im Verfahren gegen diesen Nazi anwesend, hast auch ein Plädoyer gehalten. Und da hast du gesagt, das Urteil ist kein Freispruch für rechte Netzwerke in der Polizei. Vielleicht kannst du noch mal was zu diesem Verfahren sagen und auch eben zu dieser Rolle der Polizei da drin, die ja bis heute, weiß ich nicht, gar nicht aufgeklärt wurde, oder?
Dass ich rassistisch oder sexistisch beleidigt werde, das gehört zum Alltagsgeschäft. Ja, das ist jetzt nie Thema gewesen, aber dass mein Kind instrumentalisiert wird, dass sie benannt wird und bedroht wird, das war nochmal eine Eskalationsstufe und es wurde eine Grenze überschritten. Unsere Daten wurden abgerufen, die Daten meines Kindes wurden abgerufen, ohne dienstlichen Anhalt. Was soll man für einen dienstlichen Anlass haben, ein 20 Monate altes Kind abzurufen, deren Daten, Name, Geburtsdatum, die ganze Familie. Die Fakten sind die, dass es in dem Polizeirevier abgerufen wurde und eine halbe Stunde später mit diesen abgerufenen Daten eine Drohung bei mir einging, aber es letztendlich nicht aufgeklärt werden konnte, inwieweit die, wer genau bei der Polizei dort verstrickt war. Das war, man hätte im Prinzip in Frankfurt die Ermittlungen auch abgeben müssen. Es gibt auch interne Dienstanweisungen, dass wenn halt innerhalb einer Behörde gegen Polizeibeamte ermittelt wird, dass man das ans LKA abgibt. Das ist nicht erfolgt. Es ist sehr viel Zeit ins Land geflossen. Es konnten sehr viele Beweismittel auch vernichtet werden. Dieser Computer, wo die Abfrage stattgefunden hat, die hat dann plötzlich nicht mehr funktioniert und. Also das ist nicht aufgeklärt. Für mich ist, also es gab in diesem Film sehr viele Parallelen, wo ich mich selber wiedergefunden hat, um ein Beispiel zu nennen. Als ich dann aus den Medien erfahren habe, dass unsere Daten, die Daten insbesondere meines Kindes in dem Polizeirevier abgerufen wurden, habe ich mir meine alten Akten rausgesucht, so wie es die Schauspielerin, Staatsanwältin in dem Film auch gemacht hat. Ich habe meine alten Akten rausgeworfen, wo es besonders viele Konfliktsituationen mit der Polizei gab. Und bei mir war es so, es war eine feindselige Haltung mir gegenüber. Es waren Kommentare mitten im Gerichtssaal, die sind für die Sicherheit zuständig. Und auf einmal höre ich von der Seite, dass irgendjemand sich über meinen Kommentar oder meine Stellungnahme irgendwie zu einem Antrag, zu einer Abschiebung ärgert. Und dann Kommentar abgibt. Und dann habe ich mich umgedreht und ich meine, die sind ja vermummt und schwer bewaffnet. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, haben Sie was gesagt? Und nee. Und einmal war es auch so eine Situation, wo ich mit meinem Mandanten unter vier Augen sprechen wollte und dann den SEK-Beamten gebeten habe, sich ein bisschen zu entfernen. Und er so distanzlos, so nah, schwer bewaffnet auf mich zukam und fast gar kein Abstand zwischen uns war. Und dann habe ich im Nachhinein, als diese Bedrohungssituation war, habe ich all diese Akten noch mal rausgesucht. Und ich habe das damals nicht thematisiert, weil ich gedacht habe, ich konzentriere mich jetzt auf meine Arbeit. Hier geht es um die Abschiebung. Und ich konzentriere mich jetzt nicht, dass ich mich jetzt irgendwie unwohl gefühlt habe, weil er diese Distanz nicht eingehalten hat oder dass mein Mandant geschubst wurde, was er mir erzählt hat. Das habe ich alles nicht dokumentiert, weil ich gesagt habe, wir konzentrieren uns auf das Wesen. Ich habe in der Vergangenheit sehr viel durchgehen lassen, nie etwas zur Anzeige gebracht. Und ich glaube, dass das falsch war. Es muss Konsequenzen für die Leute haben, ob das jetzt zu einer Anklage kommt oder vielleicht das Verfahren eingestellt wird oder nicht. Es muss immer angezeigt werden, weil die Menschen müssen spüren, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat. Und das habe ich in meinem Verhalten geändert. Ich habe ja nur einmal in meinem Leben jemanden angezeigt, weil mein Kind bedroht wurde. Und jetzt, ehrlich gesagt, würde ich das immer machen, auch wenn das zeitaufwendig ist, auch wenn das viel Arbeit ist. Die Menschen müssen spüren, dass es Konsequenzen hat, weil es hört nicht auf.
Ja. Genau, wir haben jetzt auch in diesen ganzen behördlichen Abgrund, muss man ja schon fast sagen, geblickt, der das ja immer wieder ist, ne? Diese Netzwerke, diese Verflechtung, der NSU-Komplex, die anderen Geschichten, NSU 2.0, das ist ja in gewissermaßen Abgrund, den zeigt der Film ja auch, die Oberstaatsanwaltschaft, ne, der Oberstaatsanwalt, der dann eigentlich sich auch als Rechter entpuppt im Film jetzt, ne, Ich würde jetzt noch gerne auf die andere Seite gehen, derjenigen, die eigentlich dagegen stehen. Ne? Im Film gibt es natürlich diese Staatsanwältin Seo Kim, die dann anfängt zu buddeln im Archiv illegalerweise, ne? Schleicht sich da mal in den Keller rein, holt die Akten raus und merkt auch, dass frühere Todesfälle von Geflüchteten im Grunde genommen nach demselben Muster abliefen, eigentlich wie der Anschlag auf sie selber. Und das wurde aber alles damals eingestellt, ne, wegen als Autounfall oder so deklariert. Und sie merkt aber, im Grunde hat das alles Struktur. Und diese Geflüchteten in dem Film, ne, also sie geht dann ja in diese Flüchtlingsunterkunft und spricht da mit einer Frau. Ich finde diese Person, diese Figur im Film eigentlich wahnsinnig stark und versucht sie zu überreden, dass sie aussagt nochmal zu dem alten Fall. Und sie will nicht, weil sie richtigerweise natürlich annehmen muss, dass das schlecht ist ne, für sie, für ihren Aufenthaltstitel, dass sie da Ärger kriegt. Und sie zwingt sie aber dann, gegen ihren Willen auszusagen. Sie lädt sie davor. Und am Ende aber ist sie doch auch, also die geflüchtete Frau, einverstanden, weil sie dann auch ein bisschen so einen Erfolg haben. Also ihre Aussage zählt, wird gehört. Und irgendwie kommt es dann auch zu einer Überführung von so einem rechten Neonazi-Netzwerk. Und am Ende, also ist sie, glaube ich, auch happy, so wird es auf immer inszeniert, dass sie dabei ist. Und ich habe mich doch schon gefragt, jetzt Verhass an dich, es ist ja schon so eine Art von Angebot der Versöhnung. Also sozusagen, wenn man doch am Ende vertraut auf sozusagen die Regelhaftigkeit des Systems, dass das eben doch auch erfolgreich sein kann. Weil ich würde auch sagen, also sie hat ihr erster Impuls, der geflüchteten Frau war für dich richtig, wenn du da anfängst auszusagen, dann wirst du als nächstes abgeschoben oder ne, deine Kinder kriegen Ärger. Und dort ist es ja aber eben nicht so. Also es gibt doch kann es diese Versöhnung geben? Nochmal an dich, aber auch an euch beide, vielleicht erstmal an dich, Faras.
Ja, es ist halt, also ich finde auf so einer Solidaritätsebene oder auch so gemeinschaftsstiftenden Ebene oder so, gibt es vielleicht schon so eine Form von Versöhnung, weil die geflüchtete Person, die Seo da aufsucht, sozusagen ja den Kampf, den Seo kämpft, versteht und fühlt, aber die Position, aus der heraus Seo spricht, halt so viel mehr Privileg hat und so ignorant ist für die Konsequenzen, die sie als geflüchtete Person hier in Brandenburg zum Beispiel komplett isoliert in einem Wald, ungeschützt, daraus ziehen würde, wenn sie jetzt vor Gericht gegen ein rechtsradikales Netzwerk aussagt. So, das macht sie ja zu einer extrem vulnerablen Zielscheibe. Und gleichzeitig ist es ja so, dass Seo sozusagen im Zuge der Ermittlungen bestimmte Aspekte und Fälle aufdeckt, die sie betreffen und ihre Vergangenheit betreffen. Und das ist natürlich irgendwie eine Form von Zugeständnis oder auch Versöhnung ist irgendwie das falsche Wort, aber ich glaube, dass sowas mal passiert, also es eine Form von Gerechtigkeit gibt, auch wenn das nur in der Ansprache vor Gericht ist, also weil in vielerlei Hinsicht hat der Film ja gar kein Happy End. Also es gibt ganz viele Fälle, die offen sind noch. Es ist total unklar, was eigentlich mit den Ermittlungsergebnissen, die Seo im Zuge des ihrer Ermittlungen sozusagen halt recherchiert hat, passiert. Also weil sie schafft es zwar in ihrem Fall ein Urteil zugunsten ihres sozusagen ihrer Anklage oder so hervorzubringen und den Angeklagten ins Gefängnis zu bringen, so. Aber dass das sozusagen sich um ein rechtes Netzwerk handelt, das andere Taten vollbracht hat und so, das ist alles ja. Also es ist wird gar nicht weiter besprochen.
Aber
so
es ist nicht eindeutig im Film, ne?
Genau.
Es ist ein bisschen, verändert sich was, ein bisschen bleibt auch alles beim Alten. Also es ist unentschieden.
Ja. Auf jeden Fall, genau. Und das war uns auch voll wichtig, also weil das ist ja auch, also beim NSU war das ja total ähnlich. Also, dass das sozusagen, selbst wenn die Ergebnisse frustrierend sind oder so, all die Dinge, die eigentlich auch noch im Prozess plötzlich auf den Tisch kommen oder so, bleiben auch alle offen. So, es gibt vielleicht ein paar Gesten oder so performative Momente, wo dann die Richtenden oder so dann doch auch nochmal sich ein bisschen aus dem Fenster lehnen oder ein, zwei Meter mehr gehen, aber dass wirklich sozusagen man gänzlich was ausermittelt oder so und diesem Amtsaufklärungsgrundsatz oder wie das heißt irgendwie folgt und die Taten dann wirklich gänzlich ermittelt oder so, das passiert ja eigentlich total selten oder nie. Aber genau, wir fanden eben diese Frage schon auch wichtig, wie kann ein Vertrauen sozusagen wieder aufgebaut werden zwischen sozusagen Betroffenen oder den Vulnerablen. Also es ist ja schon auch dieses so, wenn man wissen will, wie gut ein Rechtssystem funktioniert, sollte man vielleicht die vulnerabelsten Menschengruppen erstmal fragen, sozusagen als die Institution selbst. Und in Deutschland ist es schon so, dass halt, wenn man sozusagen geflüchtete Menschen, die jetzt gerade irgendwie hier Asyl suchen, vielleicht sogar alleinerziehende schwarze Frauen oder so, also kann man da ja mal umhören und fragen, wie viel Vertrauen es da auf den deutschen Rechtsstaat so gibt. Mhm. Und gleichzeitig spielen natürlich sowas wie Nebenklage und auch eben Opferberatungsstellen, Initiativen, die aus der Zivilgesellschaft kommen oder so, eine Riesenrolle da drin, halt dieses Manko oder dieses Vakuum, was die Staatsanwaltschaft hinterlässt, irgendwie zu füllen. Mhm. Und
genau, zu den Initiativen, da möchte ich gleich kommen, aber nochmal zu der Frage, ne? Du hast ja gesagt, das Wissen der Vulnerablen, also von Rassismus betroffenen Menschen, ist eigentlich total das, was, worauf es ankommt. Die wissen ganz viel, was wichtig wäre, auch in diesen ganz konkreten Fällen. Also ich erinnere zum Beispiel an die Demonstration 2006 in Kassel, ne, über die wir ja sehr, sehr viel auch schon gesprochen haben, in der Mordserie nach dem Mord an Halit Yozgat und Mehmet Kubaschik gab es ja zwei Wochen später, 2006, eine große Demonstration in Kassel mit fast ausschließlich türkeistämmigen Menschen. Und die haben ja ganz klar, also ne, auch die Tochter von Enver Şimşek, Semia und Gamze Kubaschik und der Vater von Halit Yozgat haben ja dort auf dem Platz vor dem Rathaus in Kassel das Innenministerium direkt angesprochen, haben gesagt, liebes Innenministerium, öffnen Sie Ihre Augen, öffnen Sie Ihr Herzen, beenden Sie diese Mordserie. Also sozusagen, sie hatten Wissen, dass das Innenministerium, wenn es dann nur will, diese Mordserie beenden kann. Nochmal an dich auch, Seda, als Nebenklagevertreterin, die ja viel auch mit diesem migrantisch situierten Wissen, mit dem Wissen der Betroffenen zu tun hast. Also woher nehmen Betroffene immer wieder doch den Mut, sich einer Institution zu stellen, sich einem Apparat, einer Behörde sozusagen versuchen, dort Gehör sich zu verschaffen, Gerechtigkeit einzufordern, wenn sie doch immer diese Erfahrung machen, dass sie da eigentlich gar nicht durchkommen? Woher kommt der Mut der Betroffenen?
Das frage ich mich auch. Ich glaube, dass zu Recht viel Vertrauen auch verloren gegangen ist. Und der Rechtsstaat muss eigentlich für alle da sein und ist es aber nicht in der Praxis. Also du hast jetzt erzählt, vor 20 Jahren, als sie darauf hingewiesen waren, so weit müssen wir gar nicht zurückgehen. Ich habe ja von meiner täglichen Arbeit berichtet. In diesem Solinger Fall, da habe ich mir dann angeschaut, was gab es denn noch für Brandanschläge eigentlich in den letzten Jahren dort? Und dann bin ich darauf gestoßen, dass es noch einen Brandanschlag in einem Haus gab mit dem Bezug zum Täter. Also habe ich den, also es ist jetzt keine große kriminalistische Arbeit, ja? Und habe das Gericht dann darauf hingewiesen und habe gesagt, Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass es vor 2 Jahren vor diesem Anschlag noch einen Anschlag gab und dass der Name des jetzigen Täters in dem Fall auch auftaucht. Ja, und was haben sie gemacht? Nach 3 Jahren hat das Gericht einen Brandsachverständigen hingeschickt und der hat nach 3 Jahren klar gesagt, ja, das war Brandstiftung. Und was war mit diesem Verfahren? Die haben das Verfahren einfach eingestellt und haben gesagt, das war ein Kabelbrand. Ja, also wir brauchen noch nicht mal so weit zurückzugehen. Es ist in meiner täglichen Praxis, taucht das immer wieder auf. Und es ist ja, wie traurig ist das eigentlich für einen Rechtsstaat? Wie traurig ist es, dass Menschen sich nicht gleich geschützt fühlen? In dem Fall war es ja so, dass die Staatsanwältin sich dann aus dem Archiv die alten Sachen rausgeholt hat, sich nochmal angeschaut hat und erst dann darauf gestoßen ist, dass da Verfahren eingestellt wurden. Da ist sogar ein Mensch zu Tode gekommen. Wie ermitteln die eigentlich? Ja, und es ist halt also, in meiner Praxis ist das gang und gäbe. Ja, man muss alles hinterfragen. Man muss sich alles genauer anschauen. Und sie hat ja erst, weil sie sich das nochmal angeschaut hat, ist ja erst darauf gekommen, dass es ein Mordanschlag war. Und ich habe mich in den letzten Jahren wirklich oft gefragt, wie oft sind die eigentlich damit durchgekommen? Wie viele Verfahren gibt es eigentlich, wo Menschen zu Tode gekommen sind und wo Verfahren einfach eingestellt wurden? Es interessiert niemanden. Ja, und Gott sei Dank gibt es ja diese engagierten Menschen, die Zivilgesellschaft, die Familien unterstützen, die dann einen Anwalt finden, der sich vielleicht auskennt, der schon mal mit diesen Verfahren zu tun hatte, mit dem man in Kontakt aufnimmt, der dann sich die Akte nochmal holt, anschaut und dann nochmal Fragen stellt. Aber wie oft sind die in der Vergangenheit mit solchen Sachen durchgekommen, weil die Familie vielleicht nicht irgendjemanden kannte, der sie unterstützt hat, vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten hatte, keine Unterstützung hatte und, und. Also es ist wirklich traurig und der Rechtsstaat muss einfach funktionieren. Wir können uns das nicht leisten. Er muss für jeden Menschen in diesem Land funktionieren und das tut es einfach nicht.
Hm. Ja, ihr habt jetzt beide ein Stichwort genannt, auf das ich jetzt gegen Ende des sozusagen unseres Gesprächs auch raus will, nämlich eigentlich die Rolle der Zivilgesellschaft. Also auch in dieser eine Fall in dem Film mit der Frau in dem Flüchtlingslager in Brandenburg, das hat mich sehr erinnert jetzt an den Fall von Rita O. Das ist eine geflüchtete Frau, die 2019 in einem Brandenburger Flüchtlingsheim lebte und dann als verschwunden gemeldet wurde. Und die Polizei hat dann lange nichts gemacht und Monate später haben sie dann das Gelände durchsucht, die Umgebung haben sie dann gefunden, die verbrannte Leiche von ihr. Und es sind vor allen Dingen zivilgesellschaftliche, feministische Refugee-Gruppen, Women in Exile, International Women's Space, die diesen Fall sozusagen dranbleiben, auch wie die Uri Jalloh-Initiative an diesem Fall dranbleibt und immer wieder fragt, was ist da passiert, Gerechtigkeit für Rita, und im Grunde genommen anfängt zu recherchieren. Also diese Rolle der Initiativen finde ich total maßgeblich. Alles, was wir über den NSU wissen, wissen wir aus Recherchearbeiten, Antifa-Recherche von den Betroffenen, von interessierten Netzwerken und eigentlich wenig sozusagen aus dem Apparat selber. Aber die Zivilgesellschaft ist ja in dem Film, kommt gar nicht vor. Das ist das, was wo ich danach, als ich das gesehen habe, den Film, dachte ich, wo sind denn die ganzen Initiativen hin? So als ob es sie gar nicht gibt. Und das wäre jetzt eben auch meine Frage an dich, warum kommen die so wenig vor in dem Film?
Ja, ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also die kommen natürlich sehr stark in der Danksagung vor sozusagen und in dem Wissen, was in dem Film und der Haltung des Films so zugrunde liegt. Kommen schon auch in Form der geflüchteten Person sozusagen ja in gewisser Weise vor. Also eine zivilgesellschaftliches sozusagen Engagement oder auch Mut spielt schon eine Rolle, glaube ich. Aber wir hatten auf jeden Fall immer auch mal so Szenen im Drehbuch, wo dann CEO zu einer Initiative oder Opferberatungsstelle geht und dort sozusagen auch eine Form von Perspektivwechsel erlebt und Ansätze auch für die Geschichte. Und gleichzeitig ist natürlich sozusagen die Grundprämisse für uns zu sagen, wir perspektivieren einen antifaschistischen Widerstand oder Kampf innerhalb einer Behörde so, das ist sozusagen so weit weg von den Instinkten, die wir eigentlich so im Alltag, glaube ich, hatten, dass man sich dem, glaube ich, dann halt voll gewidmet hat und da drin halt auch so die dieses krass hermetisch abgeschlossene Korsett oder so, was dann halt so ihr Leben und ihr Alltag und ihre Arbeit und ihr Kampf irgendwie dort halt sozusagen ausschließlich passiert so.
Aber ich möchte ganz kurz ein bisschen kritisch nachfragen. Ja, wir sehen ein kritischer Gesprächspodcast. Ne, also genau, diese ganzen solidarischen Initiativen, das Wissen davon läuft in den Film rein. Ich war ja bei dem Pre-Screening, das habt ihr ja gezeigt, ganz bewusst an Leuten aus der Zivilgesellschaft, ganz viele Leute aus Kampf gegen Rechts und Opferperspektive. Ich kannte da die Hälfte der Leute, die dort saßen, NGOs. Genau, also der Film hat sich auch an die gerichtet. Sie kommen nur selber darin nicht vor. Und ich habe mich gefragt, warum ist dann zum Beispiel nicht die Target Group, wenn man schon sagt, okay, das System ändert sich von innen heraus, ne, weil eine Staatsanwältin irgendwie so einen Lernprozess macht und anfängt zu kämpfen. Warum waren zum Beispiel nicht jetzt eine Gruppe von Juristinnen eigentlich diejenigen, die den Film sich
also im Pre-Screening meinst du?
Ja,
also, Pre-Screening haben wir schon auch gemacht. Ja, also wir hatten auf jeden Fall auch Screenings, wo wir Leute aus, also vor allem, das war noch davor sozusagen, bevor wir den Film wirklich so gelockt, nennt man das, wenn der Schnitt sozusagen abgeschlossen wird. Da haben wir auch so ein Jura-Screening gemacht sozusagen. Aber ich glaube, also um deine Frage so ein bisschen zu beantworten, ich glaube, es hat schon noch was damit zu tun, dass halt gerade in so einem Genre wie Thriller oder so halt die also jede Begegnung oder jeden Weg, den die Figur geht oder so, so habe ich zumindest den Film gedacht oder so, muss halt in irgendeiner Weise sozusagen diesen Kubrick's Cube oder dieses Tetris sozusagen des Thrillers oder so bedienen. Und wenn dann sozusagen Szenen drin sind, die in gewisser Weise halt diesem Anspruch gerecht werden, die, sage ich jetzt mal, so eine Form von Repräsentation, eben was gibt es eigentlich noch für sozusagen so zivilgesellschaftliche Initiativen oder so, die zu diesen Themen arbeiten, noch reinschreibt sozusagen, obwohl das vielleicht jetzt gar nicht so die erste Intuition der Staatsanwältin ist, weil Seo ist ja extrem nicht nur diskret, sondern auch sich die Nebenklage zu holen, da weiß sie ja schon, das ist eine Kriegserklärung gegen sozusagen diesen Apparat und gegen diese Behörde, in der sie Karriere machen will. So. Und ich glaube, dem hat man sich dann halt so ein bisschen unterworfen. Also was glaube ich, dass diese Figur machen würde? So.
Weil auch ganz am Ende kommt sie ja nicht ins Kollektive, sage ich das mal so. Auch nicht ins Politische. Am Ende gibt es sogar so einen Genrewechsel, würde ich sagen.
Ja.
Es kriegt so ein Tarantino Vibe irgendwie, ne? Sie wird ja wie so ein Rache, so Revenge Angel-mäßig, fährt sie ja mit ihrem hochgetunten Sportwagen dann durch die Brandenburger Provinz, bewaffnet sich und,
ja, ich glaub,
und die Leute kriegen Angst, also die Nazis zu Hause hören ihren den Motor aufheulen und es gibt so eine Angst, die Nazis ergreift. Das ist ja so, da wird es ja dann ganz, also sie ist der ganz alleinige sozusagen die Racheperson da
drin. Ja, und gleichzeitig, also das ist so interessant, ich finde die Diskussion um das Ende total interessant und freue mich auch voll, wie das jetzt weitergeht, wenn man den Film wirklich mit dem Publikum so teilt. Aber einerseits würde ich sagen, naja, dass der Abschluss des Prozesses und die Menschen, die dort zusammenkommen, sind ja alles Menschen, die sie im Laufe des Prozesses kennengelernt hat. Also die Nebenklage, die Maida, die Geflüchtete sozusagen, die ihr krass geholfen hat, aber eben auch eine Kollegin, die sich sozusagen sehr engagiert hat und ihren, ob sie es wollte oder nicht, aber in gewisser Weise halt Seo auch in ihrem Fall krass unterstützt hat und es verschiedene sozusagen so Solidaritätsbegegnungen auch gibt. So. Und gleichzeitig, glaube ich, ist schon auch so ein bisschen für mich diese Frage beim Ende, Seo fährt weg und wir bleiben zurück und ich habe irgendwie das Gefühl, für mich ist das eigentlich eher wie so ein, wer ist denn jetzt am Ende noch da? So. Und das Auto verschwindet am Horizont, das Publikum bleibt und ich bin so ein bisschen eher so, ich glaube, diese ganze Idee von die Nazis kriegen Angst oder so, das kann man irgendwie naiv oder sozusagen so, das ist ja so weit weg von der Realität, aber am Ende ist halt schon meine Meinung so, wenn wir nicht daran glauben, dass das möglich ist, was ist dann unsere Hoffnung? Also das ist das, glaube ich, was, worauf, also dann kann man direkt aufhören zu kämpfen, so, weil das ist das, was passieren muss am Ende des Tages. Und mir geht es auch gar nicht darum, dass sie da jetzt irgendwie mit ihrer Knarre rumfährt und die Leute abballert oder so. Das macht sie ja auch nicht, sondern
nee.
All diese Dinge, also das Auto, die Waffe, das sind ja defensive Moves sozusagen, die sie macht, um halt mit der Bedrohungslage irgendwie umzugehen. So. Aber ich finde trotzdem diesen Punkt von so, warum findet zivilgesellschaftliches Engagement und so nicht statt im Film, so im Plot oder in dem, so, dass ich nehme das auf jeden Fall voll mit und bin auch gespannt, wie das jetzt so, wie dieses Gespräch darum weitergeht und so. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es halt in der Haltung des Films total in jeder Pore so drin steckt so und man vielleicht dann eher lieber das Cosplay in die Behörde machen wollte und das so sehr priorisiert hat.
Ja, ja, Seda, das wäre jetzt auch meine Abschlussfrage an dich. Nochmal die Rolle der Zivilgesellschaft, die du siehst sozusagen in diesem Bemühen, im Engagement, diesem behördlichen Rassismus, ne, dieser Ungerechtigkeit, die den Opfern angetan werden, das entgegensetzen. Was ist die Rolle sozusagen von Initiativen, solidarischen, kollektiven Gruppen da drin, wie würdest du das einschätzen vom Verhältnis her? Ne? Es gibt den juristischen Kampf, es gibt die journalistische Recherche und es gibt die solidarischen Initiativen. Ich erinnere zum Beispiel an das NSU-Tribunal 2017 und viele, viele andere Initiativen.
Unglaublich wichtig. Also auf verschiedenen Ebenen. Und zwar die Betreuung während der Prozesse oder während der Verfahren ist auch ganz wichtig. Ich kann das als Anwältin nicht immer auffangen. Und aber auch die juristische, dass sie eben Juristen ansprechen. Ich kriege viel von Opferberatungsstellen, die mir Fälle antragen. Auch der Solinger Fall, den habe ich von der Opferberatungsstelle bekommen, dass ich mir das mal genauer anschauen soll. Also unglaublich wichtig auf verschiedenen Ebenen. Und in meinem eigenen Fall hätte ich das nicht für möglich gehalten. Ich war ja auch Betroffene und hatte ja auch 7 Jahre Polizeischutz und stehe immer noch mit dem LKA in Verbindung. Und da waren auch viele Initiativen und auch viel aus der Zivilgesellschaft, viele Menschen, die mich angeschrieben haben und gefragt haben, die mir irgendwas geschickt haben. Und ich weiß das auch von den Familien, auch von den Opfern, Angehörigen, die ich betreue, wie viel Zuspruch sie von der Zivilgesellschaft bekommen haben, um einfach zu zeigen, ihr seid nicht allein. Das hat denen unglaublich viel bedeutet.
Ja,
Im Publikum natürlich auch. Das war noch ein Gedanke, den ich habe. Also zivilgesellschaftliche Präsenz im Gerichtssaal, im Publikum spielt ja auch in unserem Film, aber generell bei Prozessen eine Riesenrolle. Also das zu spüren, so, dass es da Menschen gibt, die einen unterstützen oder auch Dinge einordnen oder so durch Applaus oder Kommentare oder so.
Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier zu dem Gespräch bereit wart. Vielen, vielen Dank, Seda und Faraz. Ich wünsche dem Film viel Erfolg. Ne? Guckt ihn euch an, der ist wirklich ganz toll. Ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Arbeit, in unserer Arbeit, Seda. Und macht's gut. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Danke.
Ihr hörtet die 31. Folge des Manyport mit Faraz Shariat und Seda Bajayildiz über den Film Staatsschutz und über Rassismus in Sicherheitsbehörden. Alle Shownotes und weiterführenden Links zum Thema findet ihr wie immer unter www.rosalux.org/manyport. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.